1992 war ein besonderer Tag. Da hatten wir nämlich die Gründungsversammlung für unsere Gemeinde gehalten und uns damit auf den Weg in ein eigenverantwortliches Gemeindeleben begeben. 3.9.1992. Am 25.06.1995 wurden unsere Gemeinderäume durch einen Eröffnungsgottesdienst in Gebrauch genommen. Also wir haben keine 3 Jahre gebraucht, ne, um die Räume herzurichten, sondern die haben wir erst im März gemietet gehabt. Dafür machen wir es noch recht schnell. Aber mit der Eröffnung der Räume hatten wir unser erstes Etappenziel erreicht. Inzwischen sind etliche Jahre vergangen. Jahre, in denen wir älter geworden sind. Jahre, in denen die Sanduhr unseres Lebens unaufhörlich weitergelaufen ist. Wie viel ist noch drin? Manche Gründungsmitglieder sind inzwischen schon verstorben und es ist auch vorgekommen, dass der eine und andere getrennte Wege gegangen ist. Wir erlebten aber auch, und darüber bin ich glücklich und andere auch, dass andere zu uns stießen im Laufe der Jahre. Andere, die gemeinsam mit uns in dieser Gemeinde den Weg mit Gott durch das Leben gehen möchten. Die Gemeinschaft in der Gemeinde und der gemeinsame Gang durch das Leben mit Geschwistern an der Seite ist vielen unter uns wertvoll und kostbar geworden. Doch uns ist auch bewusst, dass unsere Gemeinde nicht nur dazu bestimmt ist, Gemeinschaft miteinander zu erleben. Wir kennen auch den Auftrag des Herrn Jesus, seine frohe Botschaft hier am Ort zu verkündigen, damit andere Menschen zu ihm finden. Haben wir auch heute noch, nach so vielen Jahren, Kraft und Ausdauer dazu? Wir sind schließlich älter geworden und der Kreis ist auch kleiner geworden. Die aktuelle Situation durch die Pandemie schränkt uns darüber hinaus seit Monaten ein. Es gibt auch zusätzliche Erschwernisse und Belastungen im persönlichen Leben des einen oder anderen unter uns. Stehen wir nicht vor einem großen, unüberwindbaren Haufen von Problemen, der einem lebhaften Dienst in der Gemeinde im Wege liegt? Ist es nicht besser, zu kapitulieren, anstelle von offensichtlich Unmöglichem zu träumen? Ich war mitten in der Vorbereitung für die Predigt heute und eigentlich mit ganz anderen Inhalten beschäftigt, als mir unerwartet eine Predigt zu 4. Mose 13 und Kapitel 14 in die Hände fiel. Darin geht es auch um die Kapitulation wegen offensichtlich unüberwindbaren Schwierigkeiten. Lieber Dietmar, ich habe Glück gehabt, ich brauchte den Predigttext auch nicht zu nehmen. Sicherlich kennt ihr den ja von heute, ne? Wo der Abel mit finsternem Blick nach unten guckt. Ich freue mich, dass ich was anderes nehmen darf. Ja. Also, 4. Mose, Kapitel 13, Vers 1. Da lesen wir, dass Gott der Herr mit Mose sprach und sagte: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Mose sendet daraufhin Kundschafter mit einer genauen Aufgabenstellung in das Land Kanaan aus, um dieses Land, dessen Bevölkerung, dessen Städte und dessen Fruchtbarkeit auszukundschaften und Früchte des Landes mitzubringen. Das ist eine kurze Zusammenfassung nur. Mehr Details könnt ihr lesen im 5. Buch Mose, im 1. Kapitel, wo der Mose nochmal rückblickend erzählt, was damals passiert ist. Da war gar keine Rede davon, dass Gott ihnen gesagt hat, hol mal, schick die mal dahin, sondern das Volk wollte losgehen und auskundschaften. Gott hatte nur gesagt, geht und nehmt das Land in Besitz, das ich euch geben will. Aber man wollte ja auskundschaften und der Mose sagt, ich fand das auch ganz gut damals. Naja, nun, also die Leute gehen los und nach 14 Tagen Erkundung kehren sie zurück. Was haben die Kundschafter damals berichtet? Ich hole uns das nochmal in Erinnerung, und zwar Vers 26 bis 33, Kapitel 13. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Komme ich gleich noch zu. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enachs haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. So schlimm. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen wie Heuschrecken. Die Kundschafter sind sicher und unbeschadet in das unbekannte Land hineingekommen und haben 40 Tage und Nächte dort sicher und unbeschadet das zur Übergabe reife Land ausgekundschaftet. Nichts ist passiert. In diesen Tagen haben sie mit eigenen Augen das von Gott versprochene Land sehen und kennenlernen können. In diesen Tagen konnten sie sich davon überzeugen, dass die Verheißung Gottes, seinem Volk ein Land zu geben, das von Milch und Honig überfließt, tatsächlich nicht übertrieben war. Mit ihren eigenen Händen konnten sie die Reichtümer des Landes betasten und befühlen. Und sie konnten ebenso sicher und unbeschadet beeindruckende Früchte bei ihrer Erkundung mitnehmen. Früchte, die als sichtbare und greifbare Zeichen die Fruchtbarkeit des Landes und die Echtheit ihres Berichtes bezeugen. So lesen wir in Kapitel 13, Vers 23, sie schnitten daselbst eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweien an einer Stange tragen. Muss ganz schön fett gewesen sein, die Traube. Schon mal sowas gesehen? Ich noch nicht. Das war ja wohl eine Traube von beeindruckender Größe, meine ich. Und nach den 14 Tagen sind die Kundschafter, 12 an der Zahl, auch wieder sicher und unbeschadet aus dem Land herausgekommen, zurück zu ihren Orten. Das ist die eine Seite der Münze. Jetzt kommt die andere. Andererseits haben sie aber auch die vielen großen Menschen gesehen, die noch Besitzer dieses Landes waren. Und sie sahen auch die vielen großen befestigten Städte, Mauern, Türme. Darin lebten diese großen Menschen. Nun, die Kundschafter waren nicht dumm, so wie wir heute. Die konnten eins und eins zusammenzählen. Und sie kamen wohl zu dem Schluss, dass diese Menschen ihr Land nicht freiwillig aufgeben. Und darum sahen die Kundschafter wohl große Schwierigkeiten bei der Einnahme des verheißenen Landes auf sich zukommen. Nicht nur Schwierigkeiten. Da wird es zur Sache gehen, haben die gedacht. Da werden wir unsere Köpfe rollen, haben sie gedacht. Ich hätte dann wahrscheinlich auch gedacht. Wie können wir diese vielen starken, großen Kerle, so groß wie Riesen sind sie, wie nur können wir sie bezwingen? Wir sind doch nur so klein. Ne? Wir kennen ja die Größe von den Juden. So. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wie können wir diese Bollwerke von Städte einnehmen? Fragen, die den Kundschaftern ganz bestimmt durch den Kopf gegangen sind. Fragen, die ihre Herzen bewegten, als sie Mose und dem Volk berichteten. Wahrscheinlich sind sie schon auf dem Rückweg mit diesen Fragen beschäftigt gewesen. Fragen, die an ihren Nerven zehrten und ihr Gemüt aufrieben, weil ihr Blick auf sich selbst gerichtet war, auf ihre Körpergröße, auf ihre Stärke, auf ihre Anzahl und auf ihre kriegerischen Mittel, bezweifelten sie wohl ernsthaft die Inbesitznahme des Landes. Hierdurch rückten bei ihnen alle erlebten Zeichen vom wunderbaren Handeln Gottes seit dem Auszug aus Ägypten in den Hintergrund. War vergessen. Vollständig. Ihre Sinne waren durch den Blick auf sich selbst so sehr gefangen und von den bevorstehenden Schwierigkeiten ebenso, dass sie den Worten Gottes vor ihrem Aufbruch zur Erkundung nicht glaubten. Hatte Gott nicht gesagt, dass er das Land den Söhnen Israel geben will? Er gibt. Nachdem nun die eigene Schwäche, die eigene Unfähigkeit angesichts der festgestellten Schwierigkeiten sichtbar ist, wird das ganze Unterfangen zur Unmöglichkeit. Der Blick auf sich selbst führt zur Verzagtheit und zu immer größeren Verzerrungen der Wirklichkeit. Am Ende frisst das Land die Bewohner und die Berichtenden kamen sich den Bewohnern des Landes gegenüber nur so klein vor, wie Heuschrecken sind. Habt ihr schon mal vor einer Heuschrecke gestanden? Dann kennt ihr die Größe, ne? Jetzt stellt euch mal vor, ich stehe davor. Ne? Da ist sie ja noch viel kleiner. So haben sie sich gesehen. Und sie haben gesagt, und in den Augen der Bewohner waren wir es auch. Auch wir haben Erfahrungen mit dem Handeln Gottes gemacht in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Auch uns hat er Verheißungen in seinem Wort gegeben. Beides gilt sowohl für uns persönlich als auch für die Gemeinde in fast 30 Jahren Existenz. Aus der Erfahrung müssen wir wohl auch zugeben, dass sich unser Blick auch bei uns viel zu oft auf unsere eigenen Möglichkeiten richtet. Wenn bei uns persönlich oder auch in der Gemeinde Schwierigkeiten überwinden werden müssen, dann reicht das Geld nicht. Dann fehlen die Leute. Oder wir sind nicht geeignet. Und die nötige Zeit fehlt uns. Und heute sagen wir sind zu alt. Und dann kommen wir zu dem Schluss, wir schaffen es nicht. Es ist unmöglich. Es ist aussichtslos. So wird dann abgewogen, wie groß die Chancen sind, anstelle auf Gottes erwiesene Größe zu blicken, seine Herrlichkeit vor Augen zu haben. Und nach verzerrt sich dann wohl auch bei uns die Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit. Nicht selten ziehen wir dann noch andere mit uns nach unten, wie der anschließende Text es zeigt. Jetzt lese ich mal aus Kapitel 14 die Verse 1 bis 10. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Kaleb und Josua von 12. Und sie sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. So sieht's aus. Die guten Eindrücke, welche die ersten Äußerungen der Kundschafter bei den Zuhörern bewirkt haben mussten, waren verflogen. Ich kann mir so vorstellen, da liegt noch diese fette, dicke Traube vor ihm und keiner hat ihn mehr im Blick. Weg ist die Stimmung. Sie schlägt um ins Gegenteil. Und die Verzagtheit von einzelnen 10 Leuten überfällt das ganze Volk. Eigentlich unmöglich, oder? Im Blick auf die eigenen Möglichkeiten, da entsteht Unglaube und Misstrauen gegen Gott. Weil wir unsere Begrenztheit sehen. Da stecken wir drin. Die erleben wir täglich. Das führt zu Enttäuschung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit. Bis hin zu tiefer Trauer, dass man weint in der ganzen Nacht. Und dann wird man untätig. Obwohl die sichtbaren und die greifbaren Zeichen vom Handeln Gottes noch vor unseren Augen und Händen liegen, beginnen wir unzufrieden zu werden. Und nicht mehr lange, dann fangen wir an, gegen andere und gegen Gott zu murren. Wie schnell geht dann der Blick auch zurück
auf unser altes Leben. Dort scheinen sich viel mehr Möglichkeiten zu bieten. Viel mehr Ansatzpunkte. Man könnte das ja machen, dies machen. Und das Leben in der Nachfolge Jesu verliert dann nicht nur seinen Wert, nein, es beginnt sogar bedrohlich zu werden. Wie oft wird wohl auch in unserem Leben eine von Gott gegebene Verheißung kurz vor ihrer Erfüllung gewesen sein? So dicht dran, als wir begonnen haben, an Gott zu zweifeln, uns von ihm abwandten oder vorwurfsvoll seine Führung zu hinterfragen. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Die Lösung. Dann werden die weiteren Schritte in die eigene Hand genommen. In der entstandenen Vertrauenslosigkeit gegenüber Gott werden eigene Entscheidungen getroffen. Wir entscheiden selbst, wann und wo wir den Gottesdienst besuchen. Wir entscheiden selbst, wann wir Zeit für die Bibelstunde haben, wann wir dort mitmachen. Wir entscheiden, ob wir die uns anvertrauten Aufgaben und Arbeiten ausführen oder aufgeben. Wir entscheiden selbst, welche Zeit, Personen, Hobbys, Bücher, Lebensweise wichtig oder unwichtig ist für uns persönlich, unsere Familie, den Beruf, die Freizeit, unser Leben. Und der Irrsinn dabei ist, es ist wirklich Irrsinn. Dabei verpassen wir Gottes Gaben, Gottes gute Gaben, wegen der eigenmächtigen Wege. So fette Trauben, so schön wirklich, so viel Honig, so dicht. Und es stimmt, es kommt tatsächlich vor, dass man überdies dann so festgefahren und stur geworden ist, dass auch brauchbare und richtige Hinweise von Brüdern und Schwestern nicht mehr helfen. Die können sagen und machen, was sie wollen, man ist festgefahren. Ja, ihre Worte bringen sogar Hass und Streit hervor. Man ist so weit voneinander entfernt, dass es kein eines Sinnes sein mehr gibt. Im Gegenteil. Steinigt sie. Das gefällt Gott nicht. Er möchte, dass wir im Vertrauen zu ihm seinen Weg gehen. Und keine eigenen Wege. Und schon gar keine eigenen Wege aus Unglauben und Ungehorsam. Und darum reagiert Gott. Ich lese den 14. Kapitel von Vers 10b weiter. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung. Allen Söhnen Israel. Alle haben es mitgekriegt. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen Sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in Ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen, und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Das war knapp. Knapp vorm Elend. Der vorhandene Unglaube, trotz all der Zeichen, die Gott in ihrer Mitte getan hat. Der vorhandene Ungehorsam, die Empörung gegen die von Gott eingesetzte Führung, sie sind Schläge in Gottes Gesicht. Wie lange will mich dieses Volk verachten? Verachten, spricht Gott der Herr. Wie lange wollen sie mir nicht glauben? Was soll ich denn noch tun? Sind wir durch die Erfahrungen mit Gott im Vertrauen zu ihm gewachsen? Wir? Oder vertrauen wir in entscheidenden Situationen doch noch lieber uns selbst? Die Folge solchen Handelns ist Rückschritt. Persönlich und gemeinsam. Da geht's rückwärts. Menschen und Gemeinden, die Gottes Handeln erfahren haben, und ihm in wichtigen Situationen nicht vertrauen, drehen kurz vor Erreichen des Zieles ab und schaden sich selbst. Nichts mit den dicken, fetten Weinrauben. Ab zurück in die Wüste. Na, welch ein Unterschied. Krasser geht's doch wohl nicht, ne? Sie kommen nicht in den Genuss der von Gott geschenkten Fülle. Die Vertrauenden hingegen belohnt Gott durch neue Verheißungen und gibt ihnen damit neuen Mut und eine lebendige Hoffnung. So, was machen wir nun damit heute? Die Frage, die sich uns aus den Gehörten heute stellt, ist doch die: Wo auf dem Weg mit Gott befinden wir uns, persönlich und als Gemeinde? Gehen wir dahin, wo Gott uns haben möchte? Das ist doch eine ganz konkrete Frage. Diese Frage, die richte ich an euch und an mich auch. Gehen wir dahin, wo Gott uns haben will? Die Frage aber können wir nur beantworten, wenn wir das Ziel kennen, das Gott für uns vorgesehen hat. Wenn wir die damit verbundene Aufgabe kennen, ist uns das Ziel und die Aufgabe unbekannt, irren wir wohl ziellos umher, wie die grünen Männer im Wald. Ne? Was ist grün und ihr ziellos im Wald umher? Die Bundeswehr. Ist uns unbekannt das Ziel, geht's nur ziellos umher. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Und dann befinden wir uns auf irgendwelchen Wegen, auf welchen Wegen auch immer.
den Abwägen und Unwillen des Volkes und der Antwort Gottes begegnet Mose mit einer Fürbitte für das Volk. Er war so knapp dran, nicht nur vor dem Land Kanaan, die war nur so knapp dran, dass Gott sie ausgetilgt hätte. So knapp. Ich weiß nicht, ob Gott das gemacht hätte, aber sah so aus. Der Mose tritt als Fürsprecher ein. Und wisst ihr, das Wunderbare an der Geschichte ist, dass er sich, daraus können wir richtig lernen, dass er sich dabei auf Gottes Selbstzeugnis beruft. Er sagt nicht, hör mal, Gott im Himmel, wir haben doch so schöne blaue Augen und wir sind doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und er hat doch nicht sonst noch was aus seiner Schatzkammer gekrümpelt. Nein, er sagt zu Gott, so lass nun die Kraft des Herrn groß werden, wie du gesagt und gesprochen hast. Hast du nicht gesagt, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit? Er vergibt Missetat und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Hast du das nicht gesagt? Hat der Mose Gott bei seiner Ehre genommen, ne? Wo hat Gott das dem Mose gesagt? Ein paar Etappen vorher haben wir Horeb, als die Gebote ausgeteilt wurden, ne? Da hat Gott gesagt, pass mal auf, ich möchte dich einmal sehen. Wenn du nicht mehr mit uns mitgehst, mit diesem widerspenstigen Volk, dann brauchst du mich gar nicht mehr ansprechen, dann mache ich das auch nicht. Aber gib mir bitte doch die Möglichkeit, dass ich dich einmal sehen kann. Ich möchte dein Angesicht sehen. Und Gott hat sich dem Mose gezeigt, nicht so, wie wir das verstehen, Angesicht zu Angesicht, jetzt kann ich deine Nase sehen, sondern Gott hat sich zu erkennen gegeben in seinem Wesen. So bin ich. Ich bin der Herr. Von großer Güte, barmherzig, ich vergebe. Das hat er ihm gesagt damals. Und darum bittet jetzt der Mose, vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Vergib doch. Und wenn wir auf uns blicken, auf uns hier, den kümmerlichen Haufen, wie wir denken, und dabei auch alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, Versäumnisse, die eigenen Wege, die eigenen Gedanken, was falsch gelaufen ist, wo wir weggelaufen sind und Gottes Wege gar nicht kannten. Wenn uns das bewusst wird, dann wissen wir, wir haben doch noch einen viel, viel besseren Fürsprecher. Es ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes selbst, der sich für uns einsetzt vor dem Vater. Er bittet beim Vater für uns fortlaufend, ständig, mit Hingabe. Und wenn der Vater den Sohn sieht, den er liebt, den er umarmt, mit dem er eins ist, dann sage ich, dann sieht er uns durch Jesus. Und da können wir froh und dankbar sein, dass wir diese Fürsprache in Jesus Christus erfahren können. Und darum gibt es für die, die sich zu Gott wenden, kein Aus, sondern nur einen neuen Beginn. In den nächsten Versen heißt es dann Vers 20, und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort.
Wenn wir uns persönlich oder als Gemeinde auf Jesus Christus berufen, dann erfahren wir Vergebung. Vergebung, die uns einen Neubeginn schenkt. Vergebung, die so vollkommen ist, dass wir wirklich alles Alte loslassen können, um uns ganz auf Neues auszurichten, das Gott gefällt. Dann geht es wieder neu los. Das ist doch eine Erfahrung, die uns Mut macht, Gott mehr zu vertrauen. Die uns ermutigt, unser Leben aus der eigenen Hand in die Seine zu nehmen. Warum sollten wir uns Gott nicht anvertrauen und das greifbar nahe liegende, fette Land in Besitz nehmen, das er uns geben will? Warum sollten wir die Milch, den Honig und die vielen fetten Früchte vor uns liegen lassen, die wir durch Glaubensschritte genießen können? Wir lernen aus dem hier, dass unser Vertrauen zu Gott groß und unser Blick auf ihn gerichtet sein muss. Gott wartet auf unser volles Vertrauen und will uns darin beschenken mit Leben aus der Fülle. Dies gilt sowohl für unser persönliches Leben als auch für unser Gemeindeleben. Gott hat uns Aufgaben gestellt, die er mit Verheißungen verbindet. Diese Aufgaben und Verheißungen führen uns zu Entscheidungen, an denen deutlich wird, wie sehr oder wie wenig wir ihm vertrauen. Der auf ihn gerichtete, vertrauensvolle Blick nach vorn führt dazu, dass wir erleben, wie sich seine Verheißungen erfüllen. Der Blick auf uns selbst wird uns jedoch zurückwerfen in Unglauben und Ungehorsam und wird uns zum Schaden werden. Es ist mir wichtig, anhand dieses Textes deutlich zu machen, wie sehr wir durch das Maß unseres Vertrauens nicht nur unser persönliches Leben, sondern auch das unserer Familie und der Gemeinde zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen. Und es ist mir ebenfalls wichtig, daran zu zeigen, wie eng Unglaube und Ungehorsam einerseits und Glaube und Gehorsam andererseits mit dem Nichterleben oder Erleben der Verheißungen Gottes zusammenhängen. Es gibt nur einen Weg. Und ich bitte euch, in der Stille noch weiter darüber nachzudenken.